Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rufus Beck liest den 9. von 10 Auszügen aus Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Gerade wurde im Tierversuch ausprobiert, ob ein bemannter Flug möglich ist. Eine Katze und ein Eichhörnchen werden in das hohle Projektil gesetzt und abgeschossen. Die Katze überlebt, das Eichhörnchen nicht. Es wird gefressen.
Mit rasender Schnelligkeit fuhr das Projektil heraus, beschrieb majestätisch seine Parabel bis zu einer Höhe von etwa 1000 Fuß und senkte sich in graziösem Bogen mitten in die Fluten.
Doch das erfolgreiche Experiment beseitigt die letzten Zweifel an der Machbarkeit des Unternehmens.
Der Projektilwagen. Nach Vollendung der berühmten Kolumbiade wandte sich das öffentliche Interesse sofort dem Projektil zu, diesem neuen Transportmittel, das die drei kühnen Abenteurer durch den Weltraum befördern sollte. Niemand hatte vergessen, dass Michel Ardan in seiner Depesche vom 30. September eine Abänderung der vom Komitee beschlossenen Form des Projektils gefordert hatte. Der Präsident Barbicane war seinerzeit mit Recht der Meinung gewesen, dass die Form des Projektils wenig Bedeutung habe, denn nachdem es in wenigen Sekunden aus dem Bereich der Atmosphäre kommen würde, sollte es ja im absolut leeren Raum weiterfliegen. Das Komitee hatte daher die runde Form gewählt, damit die Kugel sich um sich selber drehen und sich nach Belieben verhalten könne. Aber sobald man ihm die Rolle eines Transportmittels gab, war die Sache eine andere. Michel Ardan hatte keine Lust, gleich einem Eichhörnchen zu reisen. Er wollte aufrecht fliegen, Kopf oben, Füße nach unten, mit ebenso viel Anstand wie in der Gondel eines Luftballons. Rascher zwar, aber ohne unaufhörlich würdelosen Luftsprüngen ausgesetzt zu sein. Es wurde daher dem Hause Bradwell & Company in Albany ein neuer Plan zugeschickt und die unverzügliche Anfertigung verlangt. Das danach abgeänderte Projektil wurde am 2. November gegossen und sofort mit der Eisenbahn nach Stones Hill befördert. Am 10. kam es ohne Zwischenfall an seinem Bestimmungsort an. Michel Ardan, Barbicane und Nickel erwarteten mit der größten Ungeduld diesen Projektilwagen, in den sie zum Entdeckungsflug in eine neue Welt steigen sollten. Man muss zugeben, es war ein prachtvolles Stück Metall. Eine metallurgische Arbeit, die dem Ingenieurgenie der Amerikaner alle Ehre machte. Man hatte zum ersten Mal Aluminium in so beträchtlicher Menge hergestellt, was mit Recht als eine erstaunliche Leistung angesehen werden konnte. Das kostbare Projektil funkelte in den Sonnenstrahlen. Beim Anblick seiner imponierenden Formen mit der kegelförmigen Spitze hätte man es leicht für ein dickes Türmchen in Gestalt einer Pfefferbüchse halten können, wie sie die Architekten des Mittelalters an den Ecken ihrer festen Schlösser anbrachten. Es fehlten nur die Schießscharten und eine Wetterfahne. »Es würde mich nicht wundern«, rief Michel Ardan, »wenn gleich ein mit Hakenbüchse und stählernem Arnisch gewappneter Mann aussteigen würde. Wir werden uns im Innern wie Feudalherren vorkommen und mit etwas Artillerie könnte man darin allen Seleniten Ehren standhalten, sofern es solche auf dem Monde gibt.« »Das Fahrzeug ist also nach deinem Geschmack?« fragte Barbicane seinen Freund. »Ja, ja, gewiss«, erwiderte Michel Ardan, der es mit Künstleraugen ansah. »Ich vermisse nur schlankere Formen, eine graziösere Spitze. Man hätte ihm eine Krone, Verzierungen aus Edelmetall aufsetzen sollen, zum Beispiel ein Fabeltier, ein Ungeheuer, einen Salamander, der mit ausgebreiteten Flügeln und offenem Rachen aus dem Feuer herauskommt.« »Wozu?« sagte Barbicane, dessen positiver Geist wenig Sinn für Kunstschönheiten hatte. »Wozu? Freund Barbicane, ach, wenn du mir schon eine solche Frage stellst, fürchte ich wohl, dass du es niemals begreifst. Sag's nur heraus, wackerer Kamerad. Nun denn, meiner Ansicht nach muss man jede Unternehmung künstlerisch ausschmücken. Kennst du ein indisches Stück, das Kinderwägelchen betitelt?« »Nicht einmal dem Namen nach«, erwiderte Barbicane. »Das wundert mich nicht«, fuhr Michel Ardan fort. »So merke dir, dass in diesem Stück ein Dieb vorkommt, der im Begriff, durch eine Ausmauer zu brechen, sich die Frage stellt, ob er seinem Einstiegloch die Form einer Leier, einer Blume, eines Vogels oder einer Amphora geben solle. Nun sag mir, mein lieber Barbicane, wenn du seinerzeit Richter gewesen wärst, hättest du diesen Dieb verurteilt? Ohne Zögern, erwiderte der Präsident des Gun Club, und zwar mit erschwerenden Umständen wegen Einbruchs. Und ich hätte ihn freigesprochen, Freund Barbicane. Deshalb wirst du mich nie begreifen. Ich werde es nicht einmal versuchen, mein tapferer Künstler. Aber zumindest, fuhr Michel Ardan fort, weil das Äußere unseres Projektilwagens zu wünschen übrig lässt, wird man mir gestatten, es nach meinem Geschmack zu möblieren und das mit allem Luxus, der den Botschaftern der Erde zusteht. In der Hinsicht, mein wackerer Michel, antwortete Barbicane, kannst du nach Belieben verfahren, wir werden dich gewähren lassen. Der Präsident des Gun Club hatte vor dem Angenehmen an das Nützliche gedacht und die von ihm gefundene Möglichkeit, um die Wirkungen des Rückstoßes abzuschwächen, war mit größter Sorgfalt realisiert worden. Barbicane hatte sich gesagt, und nicht ohne Grund, dass keine Sprungfederkraft genug haben könne, um die Wirkung des Stoßes gänzlich zu beseitigen. Während seines berühmten Spazierganges im Gehölz von Scarsnore war er schließlich darauf gekommen, diese große Schwierigkeit auf sinnreiche Weise zu lösen. Das Wasser, damit rechnete er, sollte ihm diesen ausgezeichneten Dienst leisten. Wie, werden wir gleich sehen. Das Projektil wurde 3 Fuß hoch mit Wasser angefüllt, auf dem eine hölzerne, vollständig wasserdichte Scheibe schwamm, die genau den inneren Wänden des Projektils angepasst war. Auf diesem Floß nahmen die Passagiere Platz. Das Wasser war durch horizontale Scheidewände in Schichten geteilt. Der Stoß beim Abschuss musste diese nacheinander zerbrechen, worauf dann jede Wasserschicht von der niedrigsten aufwärts bis zur höchsten durch Abzugsröhren nach dem oberen Teile des Projektils drang und so den Druck abfing, bevor das Wasser in Bewegung kam, während die Scheibe, ebenfalls mit stärksten Stoßdämpfern versehen, erst nachdem nacheinander die verschiedenen Scheidewände zertrümmert waren, mit dem Bodenstück zusammenstoßen konnte. Ohne Zweifel würden die Reisenden nach vollständigem Abfließen des Wassers noch einen heftigen Gegenstoß erleiden. Aber der erste Stoß musste doch durch diese sehr starke Abfederung fast gänzlich unwirksam werden. Zwar mussten 3 Fuß Wasser auf einer Fläche von 54 Quadratfuß gegen 11.500 Pfund wiegen, aber der Schub der in der Kolumbiade zur Entzündung gebrachten Pulvermenge genügte, nach Barbicanes Annahme, um diesen Zuwachs an Schwere aufzuwiegen. Übrigens würde der Stoß in weniger als einer Sekunde all dieses Wasser hinaustreiben, so dass das Projektil gleich darauf wieder sein normales Gewicht hätte. Dies also hatte der Präsident des Gun Club ausgedacht, und auf die Weise glaubte er, die wichtige Frage des Rückstoßes gelöst zu haben. Diese Arbeit wurde von den Ingenieuren des Hauses Bradwell vollkommen verstanden und aufs Sorgfältigste ausgeführt. War das Wasser dann hinausgetrieben, so konnten die Reisenden sich leicht der zerbrochenen Scheidewände entledigen und die bewegliche Scheibe, die sie im Moment der Abfahrt trug, abbauen. Oben waren die Wände des Projektils mit einer dichten Lederbekleidung gefüttert, die über Spiralfedern aus bestem Stahl, welche die Federkraft von Uhrenfedern hatten, gezogen wurde. Unter diesem Lederfutter waren die Abzugsröhren verdeckt angebracht, so dass man ihre Existenz nicht einmal vermuten konnte. So hatte man also alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen, um die Wirkung des ersten Stoßes zu beseitigen. Und um sich zerquetschen zu lassen, musste man, wie Michel Ardan sagte, sehr schlecht zusammengebaut sein. Das Projektil hatte einen äußeren Durchmesser von 9 Fuß bei 12 Fuß Höhe. Um das angegebene Gewicht nicht zu überschreiten, waren die Wände etwas weniger dick, der Boden dagegen stärker, weil er die ganze Gewalt der durch die Explosion des Pyroxyls entwickelten Gase auszuhalten hatte. So wird übrigens auch bei den Bomben und konischen Granaten verfahren, deren Bodenteil immer dicker ist. In diesen metallenen Turm gelangte man durch eine enge Öffnung, welche an der Spitze angebracht war wie das Mannloch bei einem Dampfkessel. Sie war hermetisch verschließbar durch eine Aluminiumplatte, die man innen durch starke Stellschrauben befestigen konnte. Die Reisenden konnten also nach Belieben ihr bewegliches Gefängnis verlassen, sobald sie auf dem Gestirn der Nacht angelangt waren. Aber es genügte nicht zu fahren. Man musste unterwegs auch sehen. Dies war sehr leicht möglich. Es befanden sich unter dem Futter 4 Luken mit sehr dicken Gläsern. 2 in der Rundwand, eine im Boden und eine in der Spitze. Dadurch waren die Reisenden imstande, während der Fahrt sowohl die Erde, die sie hinter sich ließen, als auch den Mond, dem sie sich näherten, und den Sternenhimmel zu beobachten. Nur waren diese Luken gegen den Stoß des Abflugs durch fest angepasste Deckel geschützt, welche man leicht von innen abschrauben und nach außen abwerfen konnte. Auf diese Art wurden Beobachtungen möglich, ohne dass die in dem Projektil enthaltene Luft entwich. Alle diese bewundernswerten mechanischen Vorrichtungen waren sehr einfach zu bedienen, und die Ingenieure bewiesen nicht weniger Intelligenz bei der Ausstattung des Projektilwagens mit Proviant. Solid befestigte Behälter waren dazu bestimmt, das für die drei Reisenden benötigte Wasser und die Lebensmittel aufzunehmen. Sie konnten sich sogar Feuer und Licht durch Gas verschaffen, welches in besonderen Kanistern unter einem Druck von mehreren Atmosphären gespeichert war. Man brauchte nur einen Hahn zu drehen und hatte für 6 Tage das zur Beleuchtung und Heizung des komfortablen Gefährts erforderliche Gas. Es fehlte also an nichts, was wesentlich zum Leben und selbst zur Behaglichkeit nötig war. Außerdem hatte man dem Geschmack Michel Ardans gemäß durch Kunstgegenstände das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Wäre genug Platz vorhanden gewesen, hätte er aus dem Projektil ein wahres Künstleratelier gemacht. Übrigens würde man irren, wollte man annehmen, es müsse 3 Personen in diesem Metallturm zu eng werden. Seine Größe betrug ungefähr 54 Quadratfuß bei 10 Fuß Höhe, was den Fahrgästen eine gewisse Bewegungsfreiheit erlaubte. Sie hätten im bequemsten Eisenbahnwagen der Vereinigten Staaten nicht so viel Geräumigkeit gehabt. So war die Frage der Lebensmittel und Beleuchtung gelöst. Es blieb noch die der Luft. Selbstverständlich konnte die in dem Projektil enthaltene Luft nicht 4 Tage zum Atmen der Reisenden ausreichen, denn jeder Mensch verbraucht etwa in einer Stunde den gesamten in 100 Liter Luft enthaltenen Sauerstoff. Barbicane, seine beiden Gefährten und 2 Hunde, die er mitnehmen wollte, verbrauchten in 24 Stunden also 2400 Liter Sauerstoff, dem Gewicht nach ungefähr 7 Pfund. Die Luft im Projektil musste also erneuert werden. Aber wie? Durch ein sehr einfaches Verfahren nach Ressé und Renault, das Michel Ardan schon während der Diskussion beim Meeting angedeutet hatte. Bekanntlich besteht die Luft hauptsächlich aus 21 Teilen Sauerstoff und 79 Teilen Stickstoff. Was geht nun bei der Atmung vor sich? Ein sehr einfacher Vorgang. Der Mensch verbraucht den lebensnotwendigen Sauerstoff der Luft und stößt den Stickstoff unverändert wieder aus. Die ausgeatmete Luft hat etwa 5% ihres Sauerstoffs verloren und enthält dann fast ebenso viel Kohlensäure, ein Endprodukt der Bestandteile des im Blut verbrannten Sauerstoffs. Daraus ergibt sich, dass in einem abgeschlossenen Raum nach einer gewissen Zeit aller Sauerstoff der Luft durch Kohlensäure ersetzt wird, einen sehr schädlichen Stoff. Die Aufgabe bestand also darin, bei unverändertem Stickstoffgehalt erstens den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen, zweitens die ausgeatmete Kohlensäure zu vernichten. Dies war sehr leicht möglich durch chlorsaures Kali und kaustisches Kali. Chlorsaures Kali ist ein Salz, das in Form von weißen Flitterblättchen vorkommt. Wenn man es einer Temperatur von mehr als 400 Grad aussetzt, verwandelt es sich in salzsaures Kali, wobei der Sauerstoff, welchen es enthält, frei wird. Nun geben 18 Pfund chlorsaures Kali 7 Pfund Sauerstoff, also so viel, wie die Reisenden binnen 24 Stunden brauchten. So also ließ sich der Sauerstoff herstellen. Kaustisches Kali absorbiert gierig die in der Luft enthaltene Kohlensäure und man braucht es nur zu schütteln, damit es diese aufsaugt und doppelkohlensaures Kali bildet. So konnte man also die Kohlensäure vernichten. Durch Anwendung dieser beiden Mittel konnte man sicher sein, der verdorbenen Luft alle ihre belebenden Eigenschaften wiederzugeben. Dieses hatten die beiden Chemiker Ressé und Regnon durch glückliche Experimente festgestellt. Aber es ist nicht abzustreiten, dass solche Experimente bisher nur an Tieren vorgenommen worden waren. Bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit wusste man durchaus nicht, wie sich Menschen dazu verhielten. Eine Bemerkung darüber war in der Sitzung gefallen, in der diese wichtige Frage behandelt worden war. Michel Ardan wollte die Möglichkeit, mittels künstlich erzeugter Luft zu leben, nicht im Zweifel lassen und erbot sich, vor der Abreise den Versuch zu machen. Aber J.T. Maston nahm die Ehre dieser Prüfung energisch für sich in Anspruch. »Da ich nicht mitreise«, sagte der brave Artillerist, »so darf ich doch wenigstens das Projektil 8 Tage lang bewohnen.« Es wäre unschicklich gewesen, ihm dies abzuschlagen. Seine Bitte wurde ihm gewährt. Man stellte ihm also eine ausreichende Quantität von chlorsaurem und kaustischem Kali samt Lebensmitteln für 8 Tage zur Verfügung. Darauf, am 12. November um 6 Uhr morgens, drückte er seinen Freunden die Hand und schlüpfte, nachdem er ausdrücklich angeordnet hatte, vor dem 20. um 6 Uhr abends sein Gefängnis nicht zu öffnen, in das Projektil. Man schloss die Öffnung hermetisch. Was ging während dieser 8 Tage vor? Es war unmöglich, das herauszufinden. Die Dicke der Wände verhinderte, dass irgendwelche Geräusche aus dem Innern nach außen drangen. Am 20. November, genau um 6 Uhr, wurde der Deckel abgeschraubt. Mastons Freunde waren doch etwas unruhig geworden, aber sie wurden sogleich beruhigt, als sie eine freudige Stimme ein donnerndes Hurra rufen hörten. Bald kam der Sekretär des Gun Club an der Spitze des Kegels in triumphierender Haltung zum Vorschein. Er war Vetter geworden. Das Teleskop des Felsengebirges. Am 20. Oktober des vergangenen Jahres, nachdem die Subskription beendet war, hatte der Präsident des Gun Club dem Observatorium zu Cambridge die nötige Summe angewiesen, um ein riesiges optisches Instrument anzufertigen. Dieses Fernrohr oder Teleskop sollte stark genug sein, um einen sich auf der Oberfläche des Mondes befindlichen und höchstens 9 Fuß breiten Gegenstand sichtbar zu machen. Zunächst war zwischen Fernrohr und Teleskop zu wählen. Ersteres bietet größere Vorteile, bei gleichem Durchmesser des Objektivs erzielt es beträchtliche Vergrößerungen, weil die Lichtstrahlen, welche durch die Linsen dringen, weniger abgeschwächt werden als bei der Reflexion vermittels des Metallspiegels. Leider kann man der Linse nur eine beschränkte Größe geben, weil sie bei zu großer Dicke die Lichtstrahlen nicht mehr hindurchdringen lässt. Zudem ist die Anfertigung dieser ungeheuer großen Linsen äußerst schwierig und erfordert jahrelange Arbeit. Obwohl daher die Bilder der Gegenstände im Fernrohr besser beleuchtet sind, ein unschätzbarer Vorzug bei Beobachtung des Mondes, dessen Licht ein bloß reflektiertes ist, entschied man sich doch für das Teleskop, welches rascher anzufertigen ist und stärkere Vergrößerungen gestattet. Ferner beschloss der Gun Club, das Instrument auf einem der höchsten Berge der Union aufzustellen, was die Dichte der Luftschicht herabminderte, denn die Lichtstrahlen verlieren beim Durchdringen unserer Atmosphäre sehr an Stärke. Nachdem diese Beschlüsse gefasst waren, begannen die Arbeiten. Nach den Berechnungen des Observatoriums zu Cambridge sollte der Tubus des neuen Reflektors eine Länge von 280 Fuß und sein Spiegel 16 Fuß Durchmesser bekommen. So kolossal auch solch ein Instrument schien, so war es doch nicht mit dem Teleskop zu vergleichen, welches der Astronom Hooke vor einigen Jahren geplant und vorgeschlagen hatte, mit einer Länge von 10.000 Fuß, sprich 3 Kilometern. Trotzdem bot die Herstellung eines solchen Apparates große Schwierigkeiten. Die Frage, wo das Teleskop aufzustellen sei, wurde rasch entschieden. Es war ein hohes Gebirge zu wählen und solche sind in den Vereinigten Staaten nicht zahlreich. In der Tat beschränkt sich das Gebirgssystem dieses großen Landes auf 2 Ketten von mittlerer Höhe, zwischen welchen der majestätische Mississippi dahinströmt, den die Amerikaner König der Flüsse nennen würden, wenn sie irgendein Königtum gelten ließen. In der östlichen Kette der Appalachen ragt der höchste in New Hampshire gelegene Gipfel nicht über die bescheidene Höhe von 5.600 Fuß hinaus. Im Westen dagegen findet sich das Felsengebirge, ein Teil der ungeheuren Kette, welche sich von der Magellanstraße an längs der Westküste Südamerikas unter dem Namen Anden oder Kordilleren hinzieht, über den Isthmus von Panama sich fortsetzt und durch Nordamerika bis zum Gestade des Polarmeeres verläuft. Dieses Gebirge ist nicht sehr hoch und die Alpen wie der Himalaya würden mit größter Verachtung darauf herabsehen. In der Tat ist sein höchster Gipfel nicht über 10.700 Fuß hoch, während der Mont Blanc 14.439 Fuß misst und sich der Kanchenjunga im Himalaya 26.776 Fuß über dem Meeresspiegel erhebt. Aber da der Gun Club darauf hielt, dass das Teleskop ebenso wie die Kolumbiade innerhalb der Staaten der Union errichtet werde, so musste man sich mit dem Felsengebirge begnügen und das erforderliche Material wurde auf dem Gipfel Long's Peak auf dem Gebiet von Missouri geschafft. Unbeschreibliche Schwierigkeiten aller Art hatten die amerikanischen Ingenieure zu überwinden. Sie vollbrachten Wunder an Kühnheit und Geschicklichkeit. Enorme Steinblöcke, schwere Brocken geschmiedeten Metalls, Klammern von beträchtlichem Gewicht, ungeheure Stücke des Zylinders und das Objektiv, welches allein ungefähr 30.000 Pfund wog, mussten über die Grenze des ewigen Schnees mehr als 10.000 Fuß hoch hinaufgeschafft werden, nachdem man sie zuvor über öde Prärien, undurchdringliche Wälder und reißende Gewässer fern von bewohnten Gegenden mitten durch die Wildnis zu transportieren hatte, wo jede einzelne Schwierigkeit zum beinahe unlösbaren Problem wurde. Dennoch triumphierte das Genie der Amerikaner über 1000 Hindernisse. Es war noch kein volles Jahr seit dem Beginn der Arbeiten verflossen und schon ragte in den letzten Tagen des September der riesenhafte Reflektor mit seinem 280 Fuß langen Tubus in die Lüfte empor. Er wurde von einem enormen eisernen Gerüst gehalten und ein sinnreicher Mechanismus ermöglichte es, ihn mühelos nach allen Punkten des Himmels zu richten, um den Gestirnen auf ihrer Bahn durch den Raum von der einen Seite des Horizonts bis zur anderen zu folgen. Der Reflektor hatte über 400.000 Dollar gekostet. Als er zum ersten Mal auf den Mond gerichtet wurde, gerieten die Beobachter vor neugierigem Wissensdrang in unruhige Bewegung. Was würden sie mit dem 48.000 Mal vergrößernden Teleskop für Entdeckungen machen? Mondvölker? Herden von Mondtieren? Städte? Seen? Meere? Nichts von all dem fand sich. Nichts, was die Wissenschaft nicht bereits kannte, und auf allen Punkten seiner Scheibe ließ sich die vulkanische Natur des Mondes mit absoluter Sicherheit feststellen. Aber das Teleskop des Felsengebirges leistete, noch ehe es für die Zwecke des Gun Club eingesetzt wurde, der Astronomie bereits unermessliche Dienste. Durch seine weitreichende Kraft wurden die Tiefen des Himmels bis zu den äußersten Grenzen durchforscht. Bei einer großen Anzahl von Sternen konnte der scheinbare Durchmesser sehr genau bestimmt werden und Herr Clark vom Observatorium zu Cambridge war imstande, das Nebelgestirn Krebs im Sternbild des Stiers in alle Einzelheiten aufzulösen, was der Reflektor von Lord Rosse nie vermocht hatte. Die letzten Einzelheiten. Es war der 22. November. Und in 10 Tagen sollte die große Abreise stattfinden. Noch eine einzige Operation war vorzunehmen und glücklich auszuführen, die viel Behutsamkeit erforderte und so gefährlich, ja sogar unberechenbar war, dass Kapitän Nickel seine dritte Wette auf ihr Missglücken gestellt hatte. Die Kolumbiade war mit 400.000 Pfund Schießbaumwolle zu laden. Nickel hatte vielleicht nicht ohne Grund befürchtet, der Umgang mit einer so ungeheuren Menge von Pyroxyl werde bedeutende Katastrophen nach sich ziehen und der Sprengstoff werde sich auf jeden Fall unter dem Druck des Projektils von selbst entzünden. Noch größere Gefahr drohte durch Sorglosigkeit und Leichtsinn der Amerikaner, welche während des Sezessionskriegs gar keinen Anstand nahmen, mit der Zigarre im Mund ihre Bomben zu laden. Aber Barbicane ließ es sich angelegen sein, das Unternehmen mit Erfolg auszuführen und nicht im Hafen zu scheitern. Er wählte daher seine besten Arbeiter aus, ließ sie unter seinen Augen ihr Werk verrichten, wandte nicht einen Augenblick seine Aufmerksamkeit von ihnen und wusste durch Klugheit und Vorsicht, sich alle Chancen eines Erfolgs zu sichern. Vor allem hütete er sich, die ganze Ladung auf einmal in die Umzäunung von Stones Hill zu bringen. Er ließ sie nur nach und nach in völlig abgedichteten Kisten kommen. Die gesamte Baumwollmasse war in Packen von 500 Pfund Gewicht verteilt. Das waren 800 starke Kartuschen, die von den geschicktesten Werkleuten zu Pensacola sorgfältig angefertigt worden waren. Jede Kiste enthielt deren 10, und sie kamen eine nach der anderen mit der Eisenbahn von Tampa Town. Auf diese Weise hatte Barbicane nie mehr als 5000 Pfund auf einmal in dem Werkhof. Sowie eine Kiste ankam, wurde sie von Arbeitern, die barfuß gingen, entladen und jede Kartusche wurde zur Mündung der Kolumbiade gebracht und mit handbetriebenen Kranen hinabgelassen. Alle Dampfmaschinen waren entfernt worden und auf 2 Meilen ringsum jedes Fünkchen Feuer gelöscht. Es war schon eine zu schwierige Aufgabe, solche Massen Schießbaumwolle gegen die Sonnenhitze zu schützen. Man arbeitete daher vorzugsweise bei Nacht im Schein eines Vakuumlichtes, welches mit Hilfe eines Rühmkorff'schen Apparates das Innere der Kolumbiade bis auf den Grund taghell erleuchtete. Hier wurden die Patronen gleichmäßig in Reihen angeordnet und mit einem Metalldraht verbunden, welcher den elektrischen Funken gleichzeitig ins Zentrum einer jeden zu leiten bestimmt war. Die Entzündung dieser Menge Schießbaumwolle musste mit Hilfe der voltaischen Säule geschehen. Alle diese mit einem isolierenden Stoff umgebenen Drahtfäden vereinigten sich oben, wo das Projektil aufgesetzt werden sollte, bei einem engen Zündloch. Hier liefen sie durch die dicke gusseiserne Wand, dann durch eines der zu diesem Zweck in der Mauerverkleidung gelassenen Luftlöcher bis zum Boden hinauf. Auf der Höhe von Stones Hill wurde der Draht 2 Meilen weit auf Stangen weggeführt und mit einem dazwischen geschalteten Druckkontakt an eine starke voltaische Säule angeschlossen. Man brauchte dann nur mit dem Finger auf den Kontakt zu drücken, um den Strom augenblicklich einzuschalten und die 400.000 Pfund Schießbaumwolle zur Explosion zu bringen. Natürlich durfte die voltaische Säule erst im letzten Moment in Tätigkeit gesetzt werden. Am 28. November waren die 800 Patronen im Innern der Kolumbiade angebracht. Dieser Teil der Arbeit war glücklich vollendet. Aber welches Lärmen, welche Unruhe, welche Kämpfe hatte Barbicane zu bestehen? Es half nichts, den Zutritt zu Stones Hill zu verbieten. Tagtäglich stiegen die Neugierigen über die Palisaden. Manche gingen in ihrer Unvorsichtigkeit so weit, mitten unter den Ballen Schießbaumwolle zu rauchen. Barbicane geriet täglich in Zorn. Meston unterstützte ihn nach Möglichkeit, indem er die Eingedrungenen verjagte und die brennenden Zigarrenstummel sammelte, welche die Yankees überall hinwarfen. Ein schweres Stück Arbeit, denn es drängten sich über 30.000 Mann um die Palisaden. Michel Ardan hatte sich zwar erboten, die Kisten bis zur Mündung der Kolumbiade zu eskortieren, aber da Barbicane ihn selbst mit einer großen Zigarre im Munde antraf, während er die Unvorsichtigen, denen er das schlimme Beispiel gab, fortjagte, sah der Präsident des Gun Club ein, dass er sich auf diesen furchtlosen Raucher nicht verlassen konnte und ihn sogar ganz besonders überwachen lassen musste. Schließlich, da es einen Gott der Artilleristen gibt, flog nichts in die Luft und das Laden wurde zu einem glücklichen Abschluss gebracht. Die dritte Wette hatte Kapitän Nickel auch verloren.
Rufus Beck mit dem 9. von 10 Auszügen aus dem Roman Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine Produktion von NDR Kultur 2004. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Die heutige Folge finden Sie 7 Tage lang bei uns. ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann zu Ende.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des öffentlichen Dienstes heute und morgen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdienste und Kitas. In Mecklenburg-Vorpommern wird erst morgen gestreikt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Nina Schön.
In vielen Krankenhäusern in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein legen die Beschäftigten heute die Arbeit nieder. In Hamburg sind zum Beispiel das UKE und die Asklepios-Kliniken betroffen. Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt. Auch in Niedersachsen und Bremen gibt es Warnstreiks in Krankenhäusern, unter anderem auch in Osnabrück, Lüneburg und Hannover. Vielerorts sind Kundgebungen geplant. Morgen wollen vor allem Beschäftigte von Kitas und anderen Bereichen der Sozialarbeit in den Ausstand treten. Kommende Woche sollen die Streiks ausgeweitet werden. Verdi fordert höhere Löhne und Zuschläge für belastende Arbeitszeiten sowie zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben die Forderung